Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Mehr als 1 Million Userinnen und User hat im letzten Jahr die Geschichte eines Turnermädchens aus der DDR im Nachspiel erreicht. Mit 12 Jahren bekam Kerstin P. erstmals und unwissentlich Dopingmittel verabreicht. Die Folgen für Körper und Seele bis heute? Schmerzhaft. Die Reaktionen im Netz, sie waren gewaltig. Viele meldeten sich zu Wort, nicht nur mit ihren Meinungen, sondern auch mit ihren eigenen Erfahrungen. Diese große Resonanz war Anlass für Alexa Hennings, die Autorin des Features über das Turnermädchen, weiter zu recherchieren und von Hörerinnen und Hörern ihre DDR-Sportlergeschichte zu erfahren. Mut zur Aufarbeitung. Opfer des DDR-Leistungssportsystems leiden bis heute. Ein Feature von Alexa Hennings.
Die Inhalte der braunen Flasche mit dem sogenannten Vitamin C wurden zweimal am Tag von unseren Steuerfrauen, Kinder- und Jugendsportschule Wasserfahrsport Berlin, Sportclub Rudern, an uns verteilt. Wir waren Material wie Gladiatoren im alten Rom, nur gedopt.
Ich war im Leistungsschwimmen. Auch uns wurden Pillen gegeben. Als Kind habe ich natürlich nicht hinterfragt, warum. Heute weiß ich es. Erst Pillen, dann Spritzen. Vitamine, damit wir zum Wettkampf fit sind, hieß es. Heute Herzfehler. Dankeschön.
Ich bekam eine Stimme wie ein Mann und Muskeln. Ich sah mit 16 Jahren wie ein Mann aus. Kraft hatte ich, bis eines Tages die Leber krank wurde. Im Alter wurde ich gefragt, ob ich Doping nahm. Ich sagte nein. Ohne dass wir es gewusst haben, geschah es. Nur Leistung zählte, so war es.
Gefeierte Sieger wurden aus ihnen meistens nicht. Das Rostocker Turnermädchen, das nachweislich ihrer medizinischen Akte bereits im Alter von 12 Jahren gedopt wurde, musste wegen schwerer Verletzungen schon als 16-Jährige ihre sportliche Karriere aufgeben. Auch die meisten ehemaligen Aktiven unter den Hörerinnen und Hörern, die sich nach der Sendung zu Wort meldeten, standen nie ganz oben auf dem Siegertreppchen. Doch herhalten mit ihrer Gesundheit mussten auch sie. Als junge Leistungssportler in der DDR waren sie auserkoren, einmal ihr Land in der Welt zu vertreten. Yvonne Reichert gehörte einst zu den Auserwählten. Die Speerwerferin aus Jena jedoch hatte große Erfolge. Ende der 80er Jahre war sie mehrfache DDR-Meisterin im Jugendbereich. Nach der Wende trainierte sie in Saarbrücken. 1992 wurde sie Vize-Junioren-Weltmeisterin. Ihre Eindrücke von der Sendung über die Rostocker Turnerin Kerstin P. schildert sie so.
Man hat schon sehr viele Parallelen gezogen, sehr viele. Und man hat auch dann schon ein oder andere Träne vergossen, muss man wirklich sagen. Besonders war, als sie erzählte, dass dieser Druck einfach so da war, den man vielleicht auch damals gar nicht so wahrgenommen hat oder wo man einen eingeredet hat. Du musst über Schmerzen hinweggehen und nur gute Sportler kommen nach vorne. Ganz gravierende Verletzungen waren jetzt Gott sei Dank bei mir nicht vorhanden.
6 Jahre war Yvonne Reichert an der Kinder- und Jugendsportschule, kurz KJS, in Jena. Was in dieser Zeit mit ihrem Körper geschah, sie weiß es nicht genau. Es gibt für sie, wie für tausende andere DDR-Leistungssportler, keine Akten mehr. Mediziner und Historiker, die auf diesem Gebiet forschen, konnten jedoch anhand von Unterlagen des medizinischen Dienstes der DDR, von SED und Stasi-Akten nachweisen, dass in bestimmten Sportarten und dazugehörte Speerwerfen und ab bestimmten Leistungsklassen das Dopingmittel Oral-Turinabol verabreicht wurde. Ebenso andere sogenannte unterstützende Mittel. Auch an Minderjährige, ohne Aufklärung und Einwilligung. Eine Folge konnte Yvonne Reichert schon als junges Mädchen spüren, die Vermännlichung ihres Körpers.
Die Veränderungen, also die sind mir am Anfang nicht aufgefallen. Meine Oma hat irgendwann mal zu mir 1992 gesagt, Yvonne, du siehst jetzt so fraulich aus, du siehst so toll aus. Ich habe diesen Spruch einfach nicht verstanden und habe mir dann tatsächlich alte Bilder geholt, die ich noch hatte, und habe mir die angeguckt und habe sie dann verglichen zu 1992, zu Bildern. Und bin jetzt ganz ehrlich und muss sagen, wenn die DDR nicht kaputt gegangen wäre, wüsste ich nicht, ob ich heute noch eine Frau wäre. Das muss man ganz klar so sagen, denn diese Züge, die man da gesehen hat, die gingen schon eher in die männliche Richtung. Das Ganze tut man erst im Nachhinein aufarbeiten. Gott sei Dank habe ich in dem Zeitrahmen gelebt, wo sich die DDR aufgelöst hat. Sonst wäre ich vielleicht heute eine zweite Heidi Krieger, die heute ja ein Mann ist. Ne? Also bei der ist mit Doping sehr viel angerichtet worden.
Heidi Krieger, jetzt Andreas Krieger, war eine DDR-Kugelstoßerin. Sie bekam hohe Dosen Oralturinabol, ein künstliches männliches Sexualhormon, das unter anderem für Muskelwachstum sorgte. Die Vergabe an Heidi Krieger wurde in den 80er Jahren an der Militärmedizinischen Akademie in Bazzaro genau dokumentiert und konnte nach der Wende als Beweismittel sichergestellt werden. So konnte Andreas Krieger als Nebenkläger im Prozess gegen den Präsidenten des Deutschen Turn- und Sportbundes der DDR, Manfred Ewald, auftreten. Seine Goldmedaille im Kugelstoßen bei den Europameisterschaften 1986 stiftete er dem Verein Dopingopferhilfe. Die Medaille wurde in eine Plastik eingearbeitet und wird seit dem Jahr 2000 als Heidi-Krieger-Preis an Menschen verliehen, die sich im Kampf gegen Doping engagieren.
Mein Traum war es, immer ein Kind zu bekommen. Ich konnte halt keins bekommen. Soweit war halt alles in Ordnung, aber es kam einfach nicht dazu, dass ich schwanger werden konnte. Oder man hatte schon eine Art Schwangerschaft, sage ich jetzt mal, und man hatte halt ein paar Abgänge. Das Ei bleibt halt nicht da, wo es sein soll. Teilweise habe ich halt auch gehört, dass Sportlerinnen Kinder bekommen haben, die behindert waren oder blind waren. Ich denke einfach, es kommt wohl im Endeffekt auf die Summe des Dopings an. Wie viel hat jemand gekriegt, wie viel auch nicht. Ich kann es leider nicht mehr nachvollziehen, weil meine Akte leider nicht auffindbar ist.
Yvonne Reichert ist heute 48 Jahre alt. Bis heute leidet sie immer wieder an sehr schmerzhaften Entzündungen in den Gelenken. Manchmal muss sie zum Gehen einen Stock benutzen. Solche Tage übersteht sie nur mit starken Schmerzmitteln, die wiederum meist heftige Nebenwirkungen haben. Oft geht ihr im Kopf herum, was sie ihre Jenaer Trainer und Ärzte fragen würde.
Ich würde sie echt alle gerne fragen, habt ihr davon gewusst? Habt ihr davon gewusst und war es euch total egal, wie es uns später geht oder wie es uns überhaupt geht?
Im Nachhinein beschimpft fühlt sich die ehemalige Sportlerin, wenn Menschen heute meinen, die, in diesem Falle sogar minderjährigen Sportler, als Täter oder zumindest Mitwisser hinzustellen. Auch eine Hörerin äußerte sich so.
Angehakt war eine Aussage einer Frau, als sie sagte, wir müssen doch alle still sein. Jeder hätte es gewusst, vor allen Dingen die Eltern hätten es gewusst und man darf sich doch im Nachhinein darüber nicht aufregen. Ich glaube, jemand, der zu diesem Zeitpunkt nicht gelebt hat und nicht für seinen Sport gelebt hat, vor allen Dingen, kann sich, glaube ich, nicht wirklich ein Urteil darüber erlauben, was war und was nicht war. Ich war damals Kind, jung, naiv und wollte Erfolge haben, die ich bekommen habe, wo ich stolz drauf war. Du bist ja klein, guckst nach oben auf einen Menschen, der dir gegenüber dieses, ich bin so stolz auf dich, du hast so eine super Leistung gebracht und wenn du weitermachst und noch härter trainierst und, du bist ja als Kind stolz.
Der Ehrgeiz der Kinder, ihre Freude am Sport und am Gewinnen, ihre Gutgläubigkeit und ihr Respekt Erwachsenen gegenüber wurde rücksichtslos ausgenutzt. Die kleine, stets um Anerkennung bemühte DDR sollte wenigstens im Sport Weltbester sein. Dafür brauchte es eine breite Basis motivierter Kinder, aus denen man später die Leistungsspitze rekrutieren konnte, die Sieger. Die Sinnbilder für die Überlegenheit des sozialistischen Systems.
Ich möchte einfach nur loswerden, dass die Leute sich selber auch mal alle hinterfragen, die sich im Netz hinstellen und sagen, das wäre alles so nicht gewesen. Die sollen sich einfach mal alle selbst hinterfragen, aus welcher Intuition sie das tun oder machen oder sonstiges. Und hier geht es wirklich um Anmaßungen, die von außerhalb kommen, die nicht okay sind, absolut nicht okay sind.
Ich glaube, das Beispiel Monika Zert wird viele junge Menschen in unserer Republik anspornen, es ihr gleich zu tun. Ein echtes, junges Vorbild unserer Sportbewegung.
Sigurd Hanke hatte es bis ganz nach oben geschafft. 6-mal war er zwischen 1981 und 84 DDR-Meister im Brustschwimmen. Er kam erst mit 14 Jahren zum Leistungssport beim Sportclub Turbine Erfurt. Allein dies unterscheidet ihn von der Rostocker Turnerin, die schon im Alter von 6 Jahren mit dem Leistungssport begann. Dennoch sieht der 59-Jährige Gemeinsamkeiten in ihrer und seiner Geschichte.
Das ist natürlich das sehr ambivalent. Natürlich erinnert man sich daran, wie das selber war damals. Gell? Aber das kommt auch immer auch ein bisschen auf die Sportart an. Das ist ja nicht alles immer ein Dopingproblem. Ne? Ich sag mal so, der Leistungsdruck schlechthin im Leistungssport ist ja schon ein Thema für sich. Wie weit man das treibt und wie weit man die Sportler treibt und wie weit man den Leistungsanspruch treibt. Das sind alles Dinge, die dann hochkommen. Gell? Und natürlich auch das, was man mit dem jungen Mädchen da gemacht hat. Ne? Und das ist ja nochmal dann das Thema, weswegen wir hier sitzen. Ne?
Körperliche Schäden durch den Leistungssport hat Sigurd Hanke weniger. Folgen sieht er eher auf der mentalen Ebene.
Es führt natürlich schon dazu, dass dieser, auch im psychologischen Sinne, die ständige Überschreitung der körperlichen Grenzen, die im Leistungssport natürlich Methode ist, irgendwie auch. Ne? Aber diese ständige Überschreitung und dann, wenn der Körper die Grenzen zeigt, das mit welchen Medikamenten auch immer jetzt wegzudrücken, das hinterlässt natürlich jetzt nicht nur körperliche Schäden, sondern hinterlässt natürlich auch Schäden im Sinne der Selbstwahrnehmung. Ja, wo sind meine Grenzen? Und dann führt das auch dazu, dass man vielleicht später, wenn man nicht mehr Leistungssportler ist, noch immer weit über seine Grenzen geht, weil man sie gar nicht wahrnimmt. Was dann selbst auch schon wieder ein schädigendes Verhalten mit sich bringt.
Heute ist Sigurd Hanke Chefarzt und Direktor der chirurgischen Klinik an den Krankenhäusern von Delitzsch und Eilenburg in Sachsen. Er ist einer jener ehemaligen DDR-Spitzensportler, die sich der Verantwortung und Aufklärung stellen, indem er offen darüber spricht, selbst gedopt zu haben.
Also ich habe die ersten Mittel gekriegt, da war ich 18. Und ich habe es gewusst. Also man hat mir das nicht untergejubelt. Wir wussten, dass das jetzt so ein Zeugs ist, was mit männlichen Hormonen zu tun hat. Das war ja auch nicht zu übersehen bei unseren Schwimmkameradinnen, ne? Aber als junger Mann habe ich gedacht, was sollen männliche Hormone, was soll das schon schaden? Ne? Da wächst der Bart ein bisschen schneller, aber das macht nichts. Dass das mehr Nebenwirkungen hat, das hat man uns ja nicht, also man hat überhaupt nicht darüber mit uns gesprochen.
Ihr habt es doch gewusst. Auf Sigurd Hanke trifft diese Aussage zu. Im Unterschied zum Turnermädchen war er erwachsen, als er das Dopingmittel bekam. Dennoch, eine Aufklärung über die Risiken und Folgen gab es auch für die volljährigen Sportler nicht. Und auch nicht eine wirklich freie Wahl, wenn man an die Konsequenzen dachte.
Man hat das jetzt nicht direkt gesagt, das ist jetzt Oral-Turinabol und so, sondern unterstützende Mittel. Und dann waren das die kleinen hellblauen Tabletten. Na gut, aber wir wussten schon, was das ist. Und theoretisch hätte ich auch meine Sportlaufbahn sofort beenden können. Ja, würde man heute sagen, du hörst halt auf, wenn du es nicht willst. Ja, aber so einfach war das ja damals nicht. Man konnte ja nicht einfach aufhören. Schule zu Ende, kein Studium. Und dann Sippenhaft möglicherweise, ne, was es so alles gab. So hat das System ja funktioniert. Nicht nur mit dem subtilen Druck dem Einzelnen gegenüber, sondern auch der Familie gegenüber und so weiter. Ne. War ja auch immer die Frage, wenn man in den Westen fuhr, bleibt man nicht dort. Ich hätte auch gut dort bleiben können. Wir hatten Verwandtschaft in der Bundesrepublik. Mir wäre es gut gegangen. Ja. Aber meine Schwester hätte kein Abitur machen können, mein Vater hätte seinen Job verloren und so weiter und so weiter. Und das überlegt man sich. Okay. Also ich habe es gewusst, das Mädchen da nicht und viele andere auch nicht. Aber so eine ganz freie Meinung oder eine ganz freie Entscheidung hatte man ja auch nicht, weil das System eben so nicht funktioniert hat.
Könnte man nicht einen Schlussstrich unter die ganze Diskussion ziehen? Das fragten sich auch manche Hörer und Hörerinnen.
Er kennt doch allen Sportlerinnen und Sportlern im Nachhinein die Medaillen ab. Dann ist das Thema durch.
Nein, die Sportler waren die manipulierten Opfer. Trotz Doping haben sie hart dafür gearbeitet, sehr hart. Die Medaillen stehen ihnen zu, schon allein für die Schinderei.
Keine Aberkennung. Ganz klar würde das die Falschen treffen.
Sigurd Hanke wird seine Medaillen nicht zurückgeben. Er meint, nur mit Doping allein gewinnt man keine Titel. Dahinter steht immer auch ein Sportlerleben mit hartem Training. Für die Aufarbeitung von Geschichte kann es keinen Schlussstrich geben. Im Gegenteil, es braucht Information und Aufklärung über Strukturen. Deshalb engagiert sich der Mediziner beim Landessportbund Thüringen. Dort hilft man Menschen, die durch das DDR-Leistungssportsystem schwere gesundheitliche Schäden davongetragen haben. Das Problem der meisten Betroffenen ist, dass nur wenige Ärzte über Doping und Sportschäden informiert sind. Deshalb hat Sigurd Hanke ein Ärztenetzwerk initiiert, das Abhilfe schaffen kann.
Mich hat es bewogen, weil ich eben auch gesehen habe, wie viele Langzeitschäden es gibt. Nun, jetzt weiß man das auch. Und dann habe ich mitgekriegt, dass man immer gesagt hat, man findet einfach keine Ärzte, die mal ein Gutachten schreiben dazu. Und ja, das ist auch schwierig. Das ist auch heute noch schwierig, weil einfach das Fachwissen dazu fehlt, um jetzt ein Fachgutachten dazu machen zu können. Ja, und das ist ja jetzt schon über 30 Jahre her. Da wird es sehr, sehr schwierig, eine Langzeitfolge von damals gegen einen normalen, schicksalhaften Lebensverlauf jetzt abzugrenzen. Ja. Und das Zweite ist, dass man zu diesen Substanzen, ja, findet man ja nichts. Es gibt keine Fachliteratur oder fast keine Fachliteratur dazu, schon gar nicht zu irgendwelchen Nebenwirkungen, so wie man das normalerweise von Medikamenten kennt. Es sind ja Substanzen eingesetzt worden, die auch nach DDR-Recht gar keine Zulassung hatten. An sich schon kriminell. Was für ein Wahnsinn.
Betroffene sollten sich direkt beim Landessportbund Thüringen melden, empfiehlt Sigurd Hanke. Er möchte jedoch nicht nur an der medizinischen, sondern auch an der historischen Aufklärung mitwirken. Dafür tritt der Arzt bei Veranstaltungen auf und gibt seine Erfahrungen auch an die junge Generation weiter.
Viele Dinge kann man sich heute, wenn man in so einem Land jetzt hier wie in Deutschland aufwächst, gar nicht vorstellen. Und dann verstehe ich auch, dass auch viele Westdeutsche das nicht nachvollziehen können, weil sie das nicht erlebt haben. Ja? Und wieso habt ihr euch nicht gewehrt? Ja, so einfach war das nicht. Und dass die gleichen Fragen stellen die jungen Leute natürlich auch. Und das ist klar. Ja. Aber ich sage immer, diese Erfahrung haben wir den anderen voraus. Und das muss man weitergeben. Ja. Wie so ein totalitäres System funktioniert. Deswegen kann ich ja nur totlachen, wenn die jetzt hier auf die Straße gehen, die Querdenker, und der Meinung sind, wir haben hier einen totalitären Staat. Da lache ich mich tot. Wir haben keine Ahnung.
Bei der Siegerehrung für Monika Zert hörten wir die Hymne unserer DDR zum 18. Male bei diesen Spielen. 18 Mal Gold. Das ist eine hervorragende Bilanz, ein so hervorragendes Abschneiden, mit dem vorher wohl nicht zu rechnen war.
Ich war auch als Kind im Leistungsturnen. Die in der Sendung beschriebene Aufgeben ist nicht Haltung, die von den Trainern immer wieder genutzt wurde, kenne ich auch. Zum Glück war ich nie so gut, dass ich bis an die große Sportspitze heranreichte, was mich wohl vor dem Doping bewahrte. Aber Trainingsmethoden, bei denen der Trainer erst aufhörte, wenn man vor Schmerzen weinte und schrie, kenne ich auch nur zu gut. Immer über die absolute körperliche Schmerzgrenze hinaus war das Minimum an Fortschritt, der gefordert und bei Versagen erzwungen wurde. Bleibende Sportschäden sind auch bei mir die Folge.
Das schrieb Kathi Kreuzberg, Musikerin und Trainerin aus Berlin, nachdem sie die Sendung über das Turnermädchen gehört hatte.
Da kamen total die Gefühle hoch, weil ich mich mit der Sportlerin auch ein bisschen identifizieren konnte. Sie hat sehr gut klar gemacht, wie diese Diskrepanz zwischen sich aufgehoben fühlen und wohlfühlen in der DDR und dass dann doch irgendwie was schiefläuft, was nicht gut ist. Und das ist auch etwas, was heute noch Diskussionspunkt ist, weil die DDR gerne, wird immer gesagt, das ist ein Unrechtsstaat, Diktatur, Punkt. Und darin gibt es aber Menschen, die das natürlich sagen, ja, das stimmt, aber da gab es etwas Soziales, was es danach nicht mehr so gab, aber was immer noch mitschwingt und was unglaublich prägend ist und auch für das Leben im Osten.
Kathi Kreuzberg ist 39 Jahre alt und gehört der jüngsten Generation an, die in einem Thüringer Trainingszentrum das Leistungssportsystem erlebte.
Wir waren als Kinder in der DDR sehr ernst genommen und ein Part der Gesellschaft, um den sich einerseits gekümmert und gesorgt wurde, aber andererseits war auch immer dieser Pflichtgedanke da. Du musst jetzt lernen, du musst leisten und aufgeben steht nicht zur Debatte. Und deswegen haben wir das mitgemacht. Und die Schmerzen, die wir dort erlitten haben im Sport, das war Normalität. Da war nicht viel mit, wir probieren das mal oder so, sondern dann legte man sich auf den Rücken. Dann kam der Trainer, ein großer, ausgewachsener Mann, muskulös. Der hat mit dem einen Fuß hat er sich auf das gestreckte Bein gestellt und das andere Bein hoch. Und dann hat er sich da so dagegen gelehnt, bis es wirklich schmerzte. Und es war normal, dass er erst aufgehört hat, wenn man geweint hat. Und da hat die ganze Gruppe geweint. Das war normal. Oder wenn man ein Rad schlagen, wenn man das gut konnte, dann wurde man gelobt. Wenn man das nicht gut konnte, dann hat der einen halt vom Balken geschubst beim Rad.
Das alles blieb nicht ohne Folgen. Körperliche Beschwerden begleiten Kathi Kreuzberg bis heute.
Was bei der Sportlerin in ihrem Interview auch war, Rückenprobleme habe auch ich heute immer noch an der Wirbelsäule. Dann unten an der Lendenwirbelsäule, da sind ja beim Steißbein eigentlich die Wirbel, die wachsen ja zusammen. Dann später mal so mit dem 12. Lebensjahr, die sind bei mir nicht zusammengewachsen. Und da sind aber auch keine Bandscheiben, das heißt, das tut ziemlich weh manchmal. Und das sind alles Folgen vom Leistungssport.
Sich durchzukämpfen, nicht aufzugeben, diese Haltung, die sie als Kind im Sport geprägt hat, bestimmt Kathi Kreuzbergs Leben bis heute. Im positiven wie im negativen Sinn.
Es ist einerseits die Stärke, die ich mitgenommen habe, aber andererseits diese Selbstzerstörung, die da drin auch angelegt ist. Ich persönlich denke, bin da eigentlich ganz gut rausgekommen. Ich bin heute auch Trainer für Karate, für Selbstverteidigung und für Reha-Sport für Menschen nach Herzinfarkt. Und ich achte sehr darauf, dass es gesund abläuft. Also ich mache quasi genau das Gegenteil von den Sachen, die ich erlebt habe. Aber was vielleicht als Negativpunkt geblieben ist, ich arbeite ungern mit Kindern zusammen. Ich mag Kinder total, ich bin selber Mutter. Aber ich habe Angst, dass ich was falsch machen könnte und dass die dann leiden und ich krieg's nicht mit.
Am Ende dieser Sendung soll noch einmal Kerstin P. zu Wort kommen, das Rostocker Turnermädchen von einst. Im Februar 2021 war es ihr gelungen, einen Gerichtsprozess für sich zu entscheiden. Dort wurde das Doping an ihr als 12-Jährige als staatlicher Willkürakt bezeichnet. Und es wurde ihr als erster ehemaligen DDR-Sportlerin überhaupt das Recht zugesprochen, eine kleine monatliche Rente als Entschädigung für die gesundheitlichen Folgen zu beantragen. Bisher hat Kerstin P. noch keinen Cent bekommen. Auf die Bewilligung ihres Rentenantrages beim Versorgungsamt wartet sie nun schon fast ein Jahr. Und dennoch, sie freut sich, diesen Sieg nicht nur für sich, sondern auch für viele andere Sportler errungen zu haben, die nun ebenfalls auf eine Unterstützung hoffen können.
Habt den Mut, euch zu stellen. Habt den Mut, eure Geschichte aufzuarbeiten. Versteckt euch nicht. Wenn Unrecht da war, dann soll man auch für das Recht kämpfen. Und das habe ich versucht zu machen.